Es ist Freitag, der 19. April. Hallo und herzlich willkommen zum Stern-Podcast Die Lage international mit Christian Mölling, dem Forschungsdirektor der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Ich bin Stefan Schmitz vom Stern. Guten Morgen, Herr Mölling.
Guten Morgen, Herr Schmitz.
Heute berät ja der NATO-Ukraine-Rat auf besonderen Wunsch der Ukraine, wie der Schutz vor russischen Raketen und Drohnen verbessert werden kann. Die ukrainische Luftabwehr wirkt irgendwie immer hilfloser. Offenbar fehlt es ihr an allem. Glauben Sie, dass der Westen jetzt liefert, was so dringend gebraucht wird?
Ja, die Ukrainer sind hilflos, weil wir sie hilflos gemacht haben. Die Arsenale sind quasi leergeschossen, vor allen Dingen was die Möglichkeit angeht, schnell fliegende Flugkörper abzuwehren. Drohnen geht immer noch, da sind die Gepard-Panzer immer noch ein sehr gutes Mittel, auch wenn man sagen muss, dass die Russen ihre Taktik anpassen. Aber insgesamt steht die Ukraine vor der Situation, dass auf der einen Seite die Russen eben ihre Taktik verändert haben. Das heißt, sie versuchen sehr systematisch die Flugabwehr der Ukraine zu überlasten. Und auf der anderen Seite haben sie mehr Raketen, das ist die russische Seite. Und auf der ukrainischen Seite hat man immer weniger Raketen, weil der Westen zwar mal geliefert hat, aber im Grunde genommen nicht den permanenten Fluss von Munition sicherstellt. Denn Flugabwehrraketen sind Munition letztendlich. Vor dem Hintergrund kann die Ukraine zwar hoffen, dass jetzt hier und da noch ein paar Flugkörper rausspringen oder auch ein paar Abschussanlagen rausspringen, sodass man das Gebiet besser abdecken kann. Aber der entscheidende Punkt ist, für wie lange reicht das eigentlich? Also da fehlt im Grunde genommen die Nachproduktion, denn jetzt greifen die Alliierten ja wieder in die Arsenale rein und holen das im Grunde genommen raus.
Auf der anderen Seite scheint ja auch Zeit ein ganz kritischer Faktor zu sein, dass die Ukraine das Zeugs nicht irgendwann brauchen, sondern jetzt, unmittelbar. Also wir reden seit Wochen darüber, welche Defizite sie haben, insbesondere bei der Ausstattung mit Luftabwehr und Artilleriemunition. Und nun ist es so, dass irgendwie die Ersten sagen, es ist auch denkbar, dass eine große Stadt wie Charkiw zum Beispiel in den nächsten Wochen eingenommen wird. Also dass es nicht so graduelle Veränderungen an der Front gibt, sondern wirklich einen Zusammenbruch. Halten Sie das für realistisch?
Die Perspektive, dass das passieren kann, halte ich für realistisch. Das ist keine Voraussage, dass das jetzt innerhalb der nächsten Wochen passiert, weil es bleibt ja immer noch die Möglichkeit, an den Schrauben zu drehen, die hier sind. Ein anderer Teil ist ja tatsächlich die Munition für die Artillerie, wo wir zurzeit nicht wissen ganz genau, wo das steht. Wir wissen auch da, es ist richtig schlecht. Also die Zahlen der russischen Überlegenheit sind 1 zu 20, 1 zu 40, teilweise sogar 1 zu 100 in einigen Frontabschnitten. Das bedeutet, dass dann ein ukrainisches Geschütz nur einmal oder zweimal pro Woche wirklich schießen kann. Und das war es im Grunde genommen. Sie sind da im Grunde genommen schutzlos der Situation ausgeliefert. Und die Flugabwehr muss aufgeteilt werden zwischen der Front auf der einen Seite. Also schütze ich die Front und die Soldaten dort vor den Gleitbomben der Russen oder schütze ich die zivilen Zentren vor diesen bitteren Fragen steht die ukrainische Führung zurzeit. Und das heißt, hier jongliert man jetzt hin und her. Teilweise kann man gar nicht jonglieren, weil das Land so groß ist, sodass man die Flugabwehr auch nicht schnell hin und her schieben kann. Also wenn man das zusammenfasst, muss man sagen, ja, wir wissen nicht, wie schlimm es steht. Aber nachdem wir jetzt wochenlang gesagt haben, es wird immer schlimmer und schlimmer, ist es eigentlich eine logische Konsequenz, dass es jetzt eigentlich sehr, sehr schlecht aussieht. Und Russland auch in Anführungsstrichen eben noch nicht am Ende ist, sondern die Schwäche, die die Ukraine jetzt zeigt, also die Tatsache, dass die Ukraine relativ zu Russland immer schwächer wird, bedeutet auch, dass die Taktiken, die in den letzten Monaten nicht so funktioniert haben auf russischer Seite, nämlich diese sogenannten Fleischangriffe, wo Russland einfach sinnlos Soldaten in die Bresche geschmissen hat, die funktionieren jetzt teilweise eben, weil man die gepanzerten Fahrzeuge, auf denen die angefahren kommen, gar nicht mehr abschießen kann. Das konnte man früher. Jetzt kann man aufgrund der fehlenden Artilleriemunition das auch einmal auch nicht mehr hinkriegen.
Sie haben eben kritisiert, dass jetzt wieder in die Arsenale gegriffen wird, statt Munition und Flugabwehr nachzuproduzieren. Ist es denn trotzdem der richtige Schritt, dass jetzt der Pistorius zum Beispiel, der Verteidigungsminister, sagt, wir gehen bis an die Schmerzgrenze, wenn es darum geht, unser Material, also Material der Bundeswehr den Ukrainern zur Verfügung zu stellen? Oder schwächt das am Ende nur die Bundeswehr in Bereichen, wo sie eigentlich sich nicht schwächen lassen sollte?
Naja, ich meine, das ist im Grunde genommen schon unser Gerede seit Anfang dieses Krieges. Dass es erstens zu so einer Frage auch auf Seiten der Unterstützer eigentlich nicht kommen darf. Dass man sagt, ne, hab ich jetzt auch einen Mangel bei mir? Gegen diesen Mangel hätte man, wenn man angefangen hätte nachzuproduzieren, relativ zügig, eigentlich angehen können. Ne? Also diese Situation ist auch durch den Westen herbeigeführt, der noch abgeben konnte, aber eben die Arsenale nicht schnell genug wieder aufgefüllt hat. Von daher ist es die richtige Taktik? Ja, ist es, wenn man auf der einen Seite glaubt, dass man damit Russland mehr Schaden zufügt, als man sozusagen das selber machen könnte. Es hilft einem sozusagen auch vor dem Hintergrund der eigenen Interessen. Und wenn man anfängt nachzuproduzieren, das ist einfach der wichtige Punkt dabei, ne? Und da sehen wir, dass die Schlote noch nicht so sehr rauchen, wie sie das eigentlich müssten. Denn jetzt nur im Bereich der Luftverteidigung haben wir aus internen Gesprächen mit der NATO gehört, dass wir davon ausgehen dürfen, dass die neuen Anforderungen, die für Flugabwehr aus der NATO rauskommen, ne, also wir haben jetzt den NATO-Gipfel vor uns, ich will nicht in die ganzen Details reingehen, da werden auch neue militärische Ziele beschlossen. Und die Steigerungszahl für Flugabwehr ist eine atemberaubende Zahl. Die Kollegen sagten, 800% muss die NATO ihre Flugabwehr steigern, um das russische Potenzial zu einem Zeitpunkt X tatsächlich erfolgreich neutralisieren zu können. Das ist eine wirklich krasse Zahl oder zeigt auch, wie klein im Grunde genommen die Flugkörper oder die integrierte Flug- und Raketenabwehr ist. Ich will aber noch einen Punkt machen. Die Debatte ist insofern zu eng geführt, als dass wir immer nur über einen Pfeiler von Flugabwehr reden. Nämlich, ich habe das immer mal wieder versucht, in ein Bild zu bauen, wir versuchen immer die Pfeile abzuschießen. Wir versuchen nicht, den Bogenschützen abzuschießen. Der Bogenschütze wären sozusagen die russischen Abschussanlagen, aber auch die Kommandozentralen, die Russland hat. Das wäre ein zweiter Pfeiler. Das könnte man natürlich auch überlegen, sowas zu machen. Und der dritte Pfeiler ist das Thema, die industriellen Produktionsmöglichkeiten Russlands einzuschränken. Das ist jetzt kein Vorschlag, hinter den Ural zu schießen mit langreichweitigen Raketen, um die Produktion kaputt zu machen. Das kann zumindest der Westen nicht machen. Die Ukraine würde das, wenn sie es könnte, würde sie es, glaube ich, machen. Aber das ist das Thema Sanktionen. Aber der zweite Pfeiler, nämlich die Bogenschützen zu treffen, das ist das Thema langreichweitige Raketen. Da kommt das T-Wort wieder zurück, nämlich Taurus oder Ähnliches.
Ich wusste, dass sie immer neue Varianten finden, wenn diese Diskussion aufzuwerfen.
Ja, das Ganze
es tut mir leid, aber es ist halt so. Zu dem zurückkommen, was Sie eben gesagt haben, dass natürlich die NATO jetzt irgendwie ihre Anforderungen auch an die Bedrohungslage anpasst und da dramatische Zahlen bei rauskommen. Aber wenn ich den Stoltenberg, den NATO-Generalsekretär, richtig verstanden habe, hat er ja gesagt, im Moment ist die Priorität, die Ukraine zu unterstützen, auch wenn damit NATO-Vorgaben verletzt werden. Das heißt, wenn jetzt die Dänen ihre Artillerie, die heute und morgen nicht gebraucht wird, in die Ukraine geben, dann ist es durchaus im Einklang mit dem, was die NATO will.
Absolut, absolut. Das ist so. Das widerspricht sich auch jetzt erstmal nicht. Auch da könnte ich jetzt nochmal einen Punkt zu Taurus machen, das lasse ich jetzt mal gerade. Aber in der Tat, man kann das nach vorne stellen. Das Argument ist aber trotzdem richtig. Man schwächt sich natürlich erstmal mit Blick auf die eigenen Planungen selber. Und dass diese Planungen nicht mehr im luftleeren Raum stattfinden, das sehen wir halt eben auch, weil Russland eben seine Produktion so hochgefahren hat, also nicht in allen Bereichen, aber auch im Bereich der Raketen, dass sie da tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, wieder aus dem Vollen schöpfen können. Weil wir auch die industriellen Produktionskapazitäten nicht durch entsprechend effektive Sanktionen weiter behindert haben, soweit das geht. Ne? Sanktionen sind halt auch ein Regler, den sie ständig nachregeln müssen. Ne? Weil sie ständig rausfinden, ah, okay, die stellen die Produktion um, was müssen wir jetzt eigentlich einschränken? Wo haben wir noch Löcher da drinne? Also deswegen ist diese Luftabwehrdiskussion auch vor dem Hintergrund, dass sie jede Luftabwehr einfach im Prinzip überlasten können. Das ist einfach möglich, wenn sie genug Raketen losschießen. Dann kommt irgendwann irgendwas durch. Ist diese Diskussion eigentlich zu eng geführt?
Jetzt mal abgesehen von der Hardware haben wir ja gesehen, dass bei dem Angriff Irans auf Israel Briten, Franzosen und Amerikaner sich unmittelbar beteiligt haben und selber Drohnen und Raketen abgeschossen haben, die auf Tel Aviv gerichtet waren. Und die Ukrainer waren ziemlich verbittert darüber, dass dieser gleiche Beistand nicht zur Verfügung steht, wenn es darum geht, russische Drohnen abzuwehren, die auf Kiew zielen. Was ist denn da das Kalkül und die Begründung dahinter?
Na, ich glaube, es ist ein Mix von nachvollziehbaren und vielleicht auch nicht ganz so nachvollziehbaren Gründen. Also andersrum, man kann diese Gründe als gut oder schlecht bewerten. Ich glaube, das eine ist, dass man mit Russland eine bestehende Atommacht hat und man natürlich sich überlegen muss, wie weit das, ne, jetzt kommen wir wieder zu Olaf Scholz, wie würde ich sagen, vielleicht übertriebener Angst vor einem Eskalationsrisiko. Aber diese Sorge ist schon da. Und was damit auch verbunden ist, ist das Zweite. Der Konflikt im Nahen Osten ist noch nicht auf der Stufe, wie er zurzeit zwischen der Ukraine und Russland ist. Da haben wir sozusagen einen laufenden, permanenten Konflikt. Im Nahen Osten versuchen wir gerade das, alle zu verhindern. Und auch Israel und Iran haben ein Interesse offensichtlich daran, nicht in einen permanenten Konflikt einzutreten. So kann man das deuten, was in der letzten Woche passiert ist. Und auch jetzt sprechen wir gerade, wo, glaube ich, noch die Auswertung läuft, wie der Angriff von Donnerstag auf Freitagnacht möglicherweise auf Isfahan zu werten ist, also auf die Stadt, in der auch das Atomforschungsprogramm des Iran läuft. Das ist eine ganz andere Nummer, als zu sagen, wir steigen jetzt ein und müssen dann im Grunde genommen permanent eine Flugverbotszone über der Ukraine einrichten und damit auch verhindern, dass sowohl die Flugkörper anfliegen, als auch letztendlich dann ist der Schritt nicht mehr weit, dass man sagt, okay, dann müssen wir auch die russischen Flugzeuge abschießen, weil von diesen russischen Flugzeugen natürlich eine große Bedrohung für die Front abgeht. Da fliegen die Gleitbomben raus, die halt eigentlich ganz dumme Bomben sind, aber eben weil die Ukrainer sich nicht mehr wehren können, einen erschreckenden Effekt an der Frontlinie haben. Also wenn man einsteigt, dann ist man aus dann guten Gründen relativ schnell da, dass man sagt, wir müssen auch russische Flugzeuge abschießen. Tut mir leid, das geht dann eben nicht, ne? Und so hängt man dann auf einmal mitten in diesem Konflikt drinne, ohne dass man die Perspektive hat, dass das ein One-Off-Engagement im Grunde genommen ist.
Lassen Sie uns gegen Ende noch einmal nach Washington schauen, wo ja nach monatelangem Gezerre alles darauf hindeutet, dass der Kongress an diesem Wochenende ein Paket von 60 Milliarden Dollar an Hilfen für die Ukraine freigeben wird. Ist das irgendwie eine Wende? Kann man da sehen, dass die Amerikaner verstanden haben, dass sie sich da als verlässlicher Partner erweisen müssen, dass vielleicht auch Trump selber eingesehen hat, dass die Hilfen für die Ukraine letztlich auch im Interesse der USA sind?
Wie weit Trump das eingesehen hat, weiß ich nicht. Das ist total schwer zu sehen. Aber ich glaube, es ist wichtig, oder ich finde es ein bezeichnendes Bild für die USA, dass Trump zurzeit auf der einen Seite vor Gericht steht und auf der anderen Seite er offensichtlich, obwohl er zurzeit gar nichts ist als ein möglicherweise zu verurteilender Verbrecher oder auch schon verurteilter Verbrecher, dass er Außenpolitik mitbestimmt und dass er amerikanische Außenpolitik jetzt auf einmal möglich macht, aus dem Gerichtssaal quasi heraus. Das ist Macht, die er da zurzeit jetzt schon hat, obwohl er eigentlich kein, noch nicht mal sozusagen offizieller Präsidentschaftskandidat der Republikaner ist. Es hat den Eindruck, als ob sich einfach an vielen Ecken auch innerhalb der republikanischen Partei sich ein paar Sachen verschoben haben. Ich will jetzt im Einzelnen nicht nachvollziehen, was in den letzten 48 oder 72 Stunden abgelaufen ist. Es ist ja sehr, sehr tumultartig. Das scheint das neue Markenzeichen auch der Republikaner zu sein, dass sie da über ihre Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, da auf einmal aber ein Fenster aufgegangen ist und der Sprecher der Republikaner gesagt hat, ich setze das jetzt durch. Und offensichtlich Trump auch nicht bereit ist, ihn fallen zu lassen. Das heißt also möglicherweise ist das der eine Aspekt, dass er sagt, ich brauche den Johnson noch. Und auf der anderen Seite haben die Ukrainer selber gesagt, wir sind bereit, den Kram auf Kredit zu kaufen. Das ist natürlich was, wo Trump auch sagen kann, habe ich ja schon wieder eigentlich, obwohl ich es gar nicht gemerkt habe, einen Deal rausgehandelt. Und der dritte Aspekt ist, dass er möglicherweise schon auch von seinen Beratern geimpft worden ist, die ihm gesagt haben, pass mal auf, das ist schon eine ziemlich gefährliche Kiste, die da läuft. Das müssen wir schon ein bisschen ernster nehmen. Aber alles zusammengenommen bleibt es eben bei dem Punkt, den ich am Anfang gemacht habe. Er hat das letztendlich offensichtlich möglich gemacht, dass Joe Biden, wenn das jetzt, wir sind ja noch in der Zukunft, ne? Also wir sprechen jetzt über Samstag, wir sprechen heute am Freitag, aber Samstag soll die Entscheidung treffen. Wenn das passiert, dann hat er de facto da jetzt schon großen Einfluss.
Herzlichen Dank, Herr Mölling.
Ich danke Ihnen, Herr Schmitz.
Das war die Lage international. Die nächste Folge gibt es heute in einer Woche an den bekannten Orten. Und auch in diesem Jahr sind wir wieder im Rennen um den Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste Information. Wenn Sie uns unterstützen wollen, freuen wir uns über Ihre Stimme auf der Website deutscherpodcastpreis.de. Den Link gibt es in der Beschreibung der Folge. Herzlichen Dank, ein schönes Wochenende und hoffentlich bis bald.
Ja, yeah, vote now. Tschüss, schönes Wochenende.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.